Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und nach dem Interview der Woche kommen wie jeden Sonntag die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp ist am Mikrofon, begrüßt Sie herzlich. Wir fangen passend an mit einem Lied, was eigentlich die Wärme und die Schönheit des Mai, des Monats Mai beschreiben sollte. Es ist nicht überall ganz so schön und warm. Neidhart von Reuenthal, der hat von 1190 bis 1237 gelebt. Der hat eine Vielzahl von Liedern hinterlassen. Er gilt als einer der erfolgreichsten Lieddichter der deutschen Literatur des Mittelalters. Maienzeit hören wir jetzt und er führt uns in das echte Mittelalter. Und so geht es dann auch gleich weiter, verrate ich Ihnen dann später. Erster Sonntagsspaziergang im Monat Mai. Was habe ich vor heute mit Ihnen von letzter Woche sozusagen übrig geblieben? Das kommt jetzt heute. Das Fundbüro der Deutschen Bahn. Interessante Hinterlassenschaften, die wir dort vorfinden. Der Mann aus Vinci, Leonardo da Vinci, seinen Lebensweg werden wir ein wenig nachzeichnen, der ja von der Toskana, wo er geboren ist, bis an die Loire, wo er verstorben ist, führte. Dann wird es ein bisschen spannend, denn es gießt und stürmt in der nördlichen Adria. Nicht Venedig ist unser Ziel, sondern die kleine Schwester der Lagunenstadt Chioggia. Dort wartet Christiana Coletti unter dem Regenschirm und wird uns ein wenig über diese Kleinausgabe der herrlichen Stadt Venedig erzählen und berichtet. Am Bodensee sieht es nicht viel besser aus, offenbar auch da Wind. Thomas Wagner hat sein Mikrofon auf die Fähre Romanshorn gepackt, wird sich dann von dort melden. Da gibt es Interessantes zu erzählen über ein Jubiläum, 150 Jahre Seelinie am Bodensee. In Taiwan besuchen wir einen Opa, den sogenannten Regenbogen-Opa. Der hat sein Dorf in der Nähe von Taichung vor dem Abriss gerettet durch Malereien. Wie das genau aussieht, werden wir dann sehen. Das haben wir zumindest theoretisch alles vor. Lehnen Sie sich zurück. Hier kommt jetzt ein venezianischer Komponist, Antonio Caldara, von 1670 bis 1736 hat er gelebt. Das zeichnet uns dann schon ein wenig den Weg vor in die Adria nach Chioggia. Wir bleiben dann aber gleich zunächst mal in der Toskana und an der Loire. Vor mir hier auf dem Moderationstisch liegt eine sicher natürlich auch Ihnen bekannte Zeichnung. Das Bild zeigt die Mona Lisa. Also klar, es geht um Leonardo da Vinci und Bild, Zeichnung helfen mir, einen Bezug zu unserem nächsten Sonntagsspaziergangsthema herzustellen. Am 2. Mai jährte sich ja der 500. Todestag von Leonardo in Amboise an der Loire. Man nennt ihn in seiner Vielseitigkeit das Universalgenie der italienischen Renaissance. Er geht als Maler, Bildhauer, Architekt in die Kulturgeschichte ein. Zugleich ist er auch Ingenieur und Erfinder und anatomischer Forscher, auch Showmaster, eben ganz und gar universell. In Amboise an der Loire verbringt Leonardo da Vinci als Gast des französischen Königs Franz I. seine letzten 3 Lebensjahre. Ein Leben voller Denkanstöße. Heute hängen des Meisters Gemälde, Sie wissen es, in den führenden und reichsten Museen der Welt. Sogar in Abu Dhabi. In unserem Sonntagsspaziergang Leonardo 500 ist Franz Nussbaum, unser Hofberichterstatter an der Loire, stellen wir unsere Sanduhren 500 Jahre zurück in die Zeit der Renaissance.
Was ist Renaissance? Leicht dahergesagt. Eine Rückbesinnung auf die geistigen und kulturellen Werte der Antike, heißt es. Doch als Leonardo die 60 überschreitet, nagelt ein Martin Luther seinen öffentlichen Frust über die damaligen Zeiten an eine Kirchentür. Oder es wird ein anklagendes Buch, Der Hexenhammer, über Gerichtspraktiken mit Folter und Gottesurteilen gedruckt. Nicht nur in deutschen Landen lodern die Scheiterhaufen, auch in Italien, Spanien, überall. Auch Jeanne d'Arc ist keines natürlichen Todes gestorben. Vor den Fassaden der Renaissance taumeln die Abendländer, angeführt von wenig glaubenswürdigen Kirchenfürsten, immer tiefer in die Desaster der Reformationsunwilligen, die Denkanstöße verteufeln. Versuchen wir uns Renaissance etwas anschaulicher, eben am Beispiel und den Denkanstößen Leonardos zu erklären. Beginnen wir also in Amboise, oberhalb der Loire. Wir stehen auf einem Balkon einer wahrhaft königlichen Renaissance-Residenz. Unser Blick fällt auf den Fluss, fällt auf eine Brücke und genau den gleichen Blickwinkel hat auch Leonardo da Vinci, als er 1517 hier ankommt. Die Loire in der Literatur beschrieben.
Es ist ein Blick, mit dem man die ganze Landschaft mit einem einzigartigen Panorama erfasst. Das Flusstal dehnt sich hier breit und ist von mehreren Armen der Loire durchzogen, aufgefächert in blühende Inseln, in Auen und blinkenden Wasserläufen. Und bei gutem Wetter kann man auch noch die nahe Stadt Tours erkennen.
Brücke und Schloss sind 1516 Bühne einer typischen Renaissance-Inszenierung, einer Art antike Brot- und Spieleveranstaltung. Es gibt was zu begaffen. Der junge französische König, Franz I., 21 Jahre, zieht mit Pauken und Trompetengeschmetter hier über diese Brücke in sein Schloss ein. Malen wir uns doch selber ein Bild und wählen wir die notwendigen Farbstifte dazu aus den königlichen Reisenotizen.
Die Hof- und Reisegesellschaft wird gezogen und getragen von 18.000 Pferden. 18.000! Man reist mit unzähligen Wagen und mit kostbaren Wandteppichen, mit Möbeln, Gold- und Silbergeschirr und Luxuszelten. Die Schlösser sind damals innen kaum eingerichtet, so muss eben immer alles mitgeführt werden. Wenn in Friedenszeiten der französische Hof ganz beisammen ist, so reist also ein Tross von rund 20.000 Personen. Adel und Klerus und Personal und Künstler, darunter mehr als 12.000 Berittene.
Da ist also eine gewaltige Karawane in der Länge eines heutigen Rosenmontagszuges in Mainz unterwegs. Des Königs Fanfarenbläser und Trommler sorgen für eine euphorische Musikkulisse. So etwa mag es sich angehört haben. Musik. der Graf von Amboise eilt der jungen Majestät entgegen, begrüßt devot den König an der Loire-Brücke, erkennt ihn aus dessen Jugendjahren hier in Amboise.
Vorweg marschieren 5 Reihen Bogenschützen in Weiß, dem Sinnbild der Reinheit und der Macht. Auf ihrem Rücken winden sich eingestickte Salamander, das Wappentier von François Premier. Ihnen folgt der König in Blau. Sein Hut, sein Überwurf, beides aus blauem, mit goldenen Lilien besticktem Samt. Auf des Königs Hut funkelt eine ganze Sammlung von Edelsteinen. 2 blau-grün gekleidete Stallmeister führen den Paradeschimmel des Königs.
So tänzelt also Franz der Erste auf seinem Lieblingspferd über die Brücke. Die sehr ansehnliche, jugendlich-sportliche Majestät wirft gönnerhaft Geldmünzen unter das jauchzende Volk. Das hatte in jener Zeit aber nicht allzu viel zu frohlocken. Es ist Geld, das der König real nie hatte. Geld, das er sich teuer mit 16% bei italienischen Bankhäusern in Florenz und Mailand leihen muss, damit er es mit vollen Händen zu allen Fenstern der Renaissance rauswerfen kann. Adel und Klerus amüsieren sich damals hinter den sicheren Mauern ihrer Schlösser, tanzen und vermählen und vermehren sich. Sie sind zufällig von der Steuer befreit. Währenddessen darbt das Volk der französischen Steuerzahler, das die luxuriöse Sause bezahlen darf. Es gibt im Lande Aufstände und Schwierigkeiten, ähnlich wie bei heutigen Blaulichtgipfeltreffen an der Elbphilharmonie. Michael Kloy, Sie sind mein Begleiter. Sie können uns die historischen Umstände etwas handlicher sortieren.
Der junge König weilt zudem häufig hier in Amboise. Auch weil seine anderen Schlösser noch im Bau oder im Umbau für die Ansprüche der Renaissance sind. Franz I. verbringt in den 3 Leonardo-Jahren gerne die Sommer, oft auch den Herbst in Amboise. Auch sein ersehnter Thronfolger, der kleine Prinz François, wird in Amboise geboren.
Mit dem jungen König haben wir also einen Hauptdarsteller unserer Leonardo-Hommage schon in Amboise. Kommen wir nun endlich zu den Reise- und Lebensnotizen von Leonardo da Vinci.
In Italien sind schlechte Zeiten für Meister Leonardo. Der ist 63 Jahre alt. 2 seiner berühmten Kollegen, Michelangelo und Raphael, schaffen es, den Papst für ihre Pläne beim Bau der neuen Petersbasilika zu entzücken. Leonardo wird ignoriert. Vielleicht auch, weil seine anatomischen Studien an Menschen und Leichen und an einem Ochsenherzen nicht erwünscht sind. Solche intimen Forschungen verbietet der Papst. Trotzdem gehört auch Leonardo zum repräsentativen Gefolge, als Papst Leo X., ein Medici, in Bologna sich zum ersten Mal mit dem neuen charismatischen französischen König Franz trifft. Dabei kommt es wohl auch zu einer kurzen Begegnung zwischen Franz und Leonardo. Der König, 42 Jahre jünger, ist fasziniert von dem Maler, fasziniert von dem Schöpfer des riesigen, 9 Meter breiten Abendmahlfreskos in einem Mailänder Kloster, das König Franz schon besichtigt hat. Der Alte, also Leonardo, fühlt sich geschmeichelt. Er spürt ein hohes Interesse bei dem Franzosen, der perfekt Italienisch spricht. Leonardo merkt, statt der verkrusteten Welt der Kurie und der Ablasshändler, gibt es also einen jungen, kunstsinnigen Kerl in Samt und Seide. Der König unterhält sich mit Leonardo auf gleicher Augenhöhe. Zudem stirbt auch noch Leonardos Protégé, ein Herzog. Ohne Gönner sieht man im Alter alt aus.
Und Franz der Erste kennt wohl diese Situation Leonardos. Er lädt ihn zu sich nach Frankreich ein und bietet ihm einen sorgenfreien Lebensabend, ein Sanssouci an der Loire. Salopp formuliert, mit dieser Riester-Rente in Aussicht löst Leonardo in Italien alles auf, lässt seine umfangreichen Dokumente, seine Zeichenstudien und 3 Bildnisse, an denen er besonders hängt, dabei auch die Mona Lisa, in Kisten verpacken. Und er nimmt auch seine beiden Assistenten mit, die auch Leonardos Liebhaber sein sollen. Dann geht er in ein Reisebüro und lässt sich einen Routenplan Mailand-Amboise ausdrucken. So tritt er seine letzte große Reise ohne Rückfahrtticket an. 973 Kilometer, fast 1000 Kilometer auch über die Alpen. Und 3 Monate später im Herbst kommen sie in Amboise an der Loire an. Und sie zeigen mir jetzt hier ein Porträt Leonardos.
Es ist ein Selbstporträt, das er in Amboise fertigt. Da ist er real 64 Jahre alt. Er hat aber das müde, das erschöpfte Gesicht eines Greises. Er weiß, auch in der Beziehung mit seinen Begleitern, dass er kein junger Mann mehr ist. Leonardo hat nicht umsonst menschliche Körper studiert.
Und jetzt blättern wir in einer Mappe mit Kopien von anatomischen Studien von Leonardo. Da sehe ich ja die Hebelwirkung von Schultern- und Rückenmuskulatur. Ein faszinierender Blick in das Innere eines gläsernen Menschen, wohlgemerkt in den Zeiten der Renaissance, also noch ohne Röntgenschirm. Heute baumelt Leonardo als Kopie in fast jeder Arztpraxis von der Wand. Oder für mich, ja, noch sensationeller, der Bauch einer schwangeren Frau wie ein Fötus in der Gebärmutter liegt. Und dazu passt ein interessanter Bericht einer vornehmen italienischen Reisegesellschaft. Ein Kardinal mit Gefolge besucht den Leonardo hier in seinem Schlösschen. Leonardo ist also an der Loire fast eine touristische Attraktion. Und wir lesen:
Der Meister zeigt seiner Eminenz drei Gemälde. Ein Bildnis einer Florentiner Dame, ein Bildnis von Johannes dem Täufer und eine Madonna mit Kind, alle sehr vollkommen. Dieser Edelmann hat viel über Anatomie geschrieben, mit zahlreichen Abbildungen von Körperteilen wie den Muskeln, Nerven, Adern und den Windungen der Eingeweide, so dass es möglich ist, den Körper des Mannes oder der Frau zu erkennen, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. All das sahen wir in seinem Haus mit eigenen Augen. Und er sagte uns, er habe schon mehr als 30 Leichen seziert, Männer und Frauen jeglichen Alters.
Auch Leonardo spürt sein Alter. Zudem hat er 1517 in Amboise wahrscheinlich einen Schlaganfall mit Lähmungserscheinungen an der rechten Seite. Aber weil er Linkshänder ist, kann er weiterarbeiten.
Wir sind nun an dem repräsentativen Herrenhaus Le Clos Lucé angekommen, unweit des Schlosses, auch mit einem schönen Park, das vom König für seinen italienischen Gast samt Dienerschaft reserviert war. Und hier im Parterre hat man für uns Besucher Leonardos Stifteleien, seine technischen Studien in Modellen ausgestellt. Da hängt beispielsweise ein Mensch schwebend in einer Variation von Fallschirm. Nebenbei recherchiert, erst 320 Jahre später springt ein erster Franzose wagemutig und unfallfrei aus einem fliegenden Ballon mit einem ähnlichen Fallschirm in die Tiefe. Leonardo war seinerzeit oft erheblich voraus. Oder ich sehe hier auch ein kleines Modell eines beweglichen Militärpanzers. Diese gerundete Panzerung ist aus extra hartem Holz. Leonardo hat dieses Modell von einer Schildkröte abmodelliert. Ein Elektroauto war ihm aber vor 500 Jahren noch nicht eingefallen. Aber sein Holzpanzer wird schon CO2-frei nur mit menschlicher Muskelkraft bewegt. Und jetzt hier im oberen Hauptgeschoss ist Leonardos Schlafzimmer. Und 1519 ist es dann auch sein Sterbezimmer. Und wir lesen über diese drei Jahre an der Loire, diesmal aus der Feder eines anderen Besuchers, dem Florentiner Bildhauer-Kollegen Benvenuto Cellini.
Weil König Franz ein Mann von so reichem und großem Talent war und auch einige Kenntnisse des Griechischen und Lateinischen besaß, war er gänzlich berauscht von Leonardos großartigen Fähigkeiten und fand ein großes Vergnügen am Zuhören. Der König sagte mir, er könne sich nicht vorstellen, dass es einen anderen Menschen auf dieser Welt gäbe, der größeres Wissen als Leonardo besitze und dass er wahrhaft ein großer Philosoph gewesen sei.
Wir sind wieder unten im grünen Park von Le Clos Lucé. Dazu gleich noch mehr. Wir sehen aber jetzt in unserer Mappe die bekannteste Skizze Leonardos.
Es ist eine sogenannte vitruviarische menschliche Proportionsstudie, die wir ja alle kennen. Ein sportlicher, nackter Mann der Antike, steht in einem Kreis und gleichzeitig in einem Quadrat. Seine ausgestreckten Arme und Hände berühren den Rahmen des Kreises und seine gespreizten Beine, Füße und Zehen den unteren Rahmen. Es ist gewissermaßen eine goldene Schnittstudie, Symbol für Schönheit, Körperbewusstsein, für Kraft und Gleichmaß. Quasi Leonardos Quadratur des Kreises zeigen die idealen Maße des menschlichen Körpers.
Nun zu der gehörten Musik. Im Frühsommer 1518 kommt in Amboise die Zeit der höfischen Maskenfeste und Umzüge. Im Mai findet hier die Taufe eines zweiten königlichen Prinzleins statt, verbunden mit der Hochzeit einer königlichen Cousine mit einem Herzog Lorenzo de' Medici, einem Neffen des Papstes. Und der Papst ist ebenfalls aus dem umtriebigen Hause Medici. Man könnte fast sagen, es ist wie die Vermählung von Ferrari und Alfa Romeo mit Peugeot und Renault. Um aber im Bild zu bleiben, die Karosserie des Automobile designt natürlich Leonardo. Er ist der Maître de Plaisir dieses Festes. Er schreibt quasi das Drehbuch, führt Regie. Malen Sie uns doch vielleicht eine kleine Kostprobe einer Renaissance-Fete aus.
Man muss es sich als eine gigantische Revue oder Musical vorstellen. Sänger und Sängerinnen hängen am dunklen Abend über der Festgesellschaft an unsichtbaren Zugseilen und werden mechanisch hin und her bewegt, wie fliegende Figuren. Dazu am Boden Balletttänzer aus Italien, alle unter der besonders festlichen Musik des Hofkompositeurs. Und alles huldigt König Franz I. In Notizen lesen wir:
Auf dem nördlichen Platz des Schlosses hatte man einen Triumphbogen errichtet. Darauf stand eine nackte Figur, die in der einen Hand Lilien und in der anderen Hand ein Bild eines Delfins hielt, in Anspielung auf den kleinen Dauphin. An einer Seite des Bogens sah man einen tanzenden Salamander, das Wappentier des Königs.
Und Leonardo zeichnet dazu in seiner Regieanweisung auch andere Figuren und Posen. So tritt auch ein großer wilder mechanischer Löwe auf, der auf den König zustürzt, dann hält er plötzlich inne, und aus seinem aufgerissenen Maul fallen Lilien und andere Blumen heraus. Der Meister verwendet dabei auch Kulissen und Ideen aus seiner Inszenierung zuvor am Hof von Mailand, spielerische Figuren, dem Showgeschäft der Renaissance entsprungen.
Leonardo als Showmaster. Zwei solcher großen Spektakel sind im Schloss von Amboise datiert. Ein letztes großes Fest gibt Leonardo seinem Gastgeber, dem König, hier im Park seines Herrenhauses Le Clos-Lucie. Dann ist seine Show zu Ende. Er nimmt die königlichen Komplimente entgegen. Und übersetzt heißt das, auch Leonardos eigene Show geht zu Ende. Er fertigt eine letzte Serie von Zeichnungen vom sintflutartigen Untergang und dem Ende der Menschheit. Eine depressive Endstimmung, Fragezeichen. Zu Ostern 1519 diktiert der Meister sein Testament. Er verteilt seine Habe, da stehen ja auch noch drei echte Leonardos, darunter die Mona Lisa.
Möglicherweise hat Franz I. die Mona Lisa für 4000 Taler gekauft. Sie hängt dann gerahmt im Schloss von Amboise, wechselt später nach Fontainebleau. Dann beschafft sich Ludwig XIV. Die Mona Lisa und holt sie in sein neues Schloss Versailles. Später hängt sich Kaiser Napoleon das Kunstwerk eigenhändig ab und in seinem Schlafzimmer wieder auf. Und heute lächelt die Mona Lisa, streng bewacht, im Louvre zu Paris.
Und es kommt noch eine pikante Notiz hinzu, aus Quellen zusammengefasst.
Im Zweiten Weltkrieg, bevor die Deutschen in Frankreich einmarschieren, werden im Louvre die wertvollsten Kulturgüter in Kisten verpackt, darunter auch die Mona Lisa, und werden in den Kellern des gewaltigen Schlosses Chambord versteckt oder deponiert. Und auch Hitler wusste es, als er 1940 der Hauptstadt Paris nach dem deutschen Blitzsieg einen Blitzbesuch im Morgengrauen abstattet.
Aber die Deutschen lassen die Finger von der Lisa in Chambord. Ich sehe die Mona Lisa hier auf einer postkartengroßen Kopie. Und wegen des unergründlichen Lächelns dieser Mona Lisa ist ja immer wieder gerätselt worden, worüber sie lächelt. Ist es, warum Leonardo das geheimnisvolle Porträt in Italien nicht dem Auftraggeber, einem vermögenden Florentiner Seidenhändler, ausgehändigt hat, also auf das Honorar verzichtet? Es gibt Dutzende Vermutungen, auch die Mona Lisa habe etwas von den Gesichtszügen von Leonardos hübschen Intimfreund Soleil. Fragezeichen. Leonardo da Vinci stirbt in Amboise, als des Königs erster Maler, erster Architekt und Mechanikus. Seine kleinen Geheimnisse nimmt der große Leonardo da Vinci am 2. Mai 1519 mit in sein Grab. Seine Bilder und seine Zeichnungen lässt er uns als Andenken in den Museen zurück.
Und er lässt uns seine Denkanstöße genauso zurück. Ein Leonardo hängt übrigens auch in der Münchner Pinakothek. Eine Madonna mit der Nelke von 1475. Vielen Dank, Franz Nussbaum. Jetzt kommen die Nachrichten, dann geht's nach Chioggia an der nördlichen Adria.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Vor ein paar Tagen wurde in Italien der Nationalfeiertag begangen. Und wenn Sie das verfolgt haben sollten, dann haben Sie mit Sicherheit auch das hier gehört. Christiana Coletti, sind Sie aufgestanden bei diesen Klängen?
Sofort. Ich scherze natürlich, aber es ist schön, das zu hören. Vor allem eben ein paar Tage nach der Festa der Liberazione. Sehr schön.
Genau, die Nationalhymne von Italien. Übrigens, das wird Sie, Christiana, auch überraschen. Hier gespielt in einer Version von deutschen Musikern. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Bonn hat ja gespielt. Genauso schmissig wie Ihre Musiker und Musikanten das machen. So hoffe ich jedenfalls.
Ja, wunderbar war das.
So, ehe ich Sie jetzt frage, wie es bei Ihnen wettermäßig aussieht, beginnen wir womöglich mit ein paar Klängen, die auch unsere deutschen Hörer kennen. Azzurro blau, und Sie erzählen uns dann gleich, ob es wirklich blau über Ihnen ist.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Nei miei pensieri all'incontrario va. Nei miei pensieri all'incontrario va.
So, Christiana Coletti, wo stecken Sie denn ganz genau zurzeit? Nicht in Venedig, sondern?
Nein, ich bin im kleinen Venedig. Und zwar, ich sitze jetzt gerade an einem kleinen Kanal und habe wirklich den Eindruck, in Venedig zu sein, aber ich bin in Chioggia, nicht in Venedig, das kleine Venedig.
Das kleine Venedig, Chioggia, das sollten wir uns deutschen Hörerinnen und Hörern sagen, geschrieben Chioggia, Chioggia, genau. Ausgesprochen, damit Sie es auch finden. Das kleine Venedig, gibt es dort auch Kanäle und Brücken? Wie sieht's aus?
Ja, deswegen wird das kleine Venedig genannt, weil es gibt Kanäle, Brücke. Ich sehe die Boote, die da geparkt sind, in Anführungsstrichen, und diese schöne Brücke. Und man hat wirklich den Eindruck, es gibt Pickwinkel und Ecken. Es sieht genauso in Venedig aus.
Aber es ist natürlich viel kleiner als Venedig. Ja. Sie sind im Grunde auch wegen der Biennale, die ja schon ihre Schatten vorauswirft, in Venedig. Gott und die Welt trifft sich da wieder und Sie sind sozusagen ausgewichen. Wie kommt man denn von Venedig nach Chioggia? Wie weit ist das?
Also weit ist es auch nicht. Aber im Moment, die einzige Möglichkeit ist mit einem Bus. Und man braucht so eine Stunde ungefähr. Und da heute der Tag so regnerisch ist und es regnet, also viel Wasser oben, viel Wasser unten. Ich hatte den Eindruck, mit einem Schiff gekommen zu sein, auch wenn das ein Bus war.
Aber im Sommer gibt es da wahrscheinlich Verbindungen von Venedig da hinüber.
Genau. Mhm. Ja, ja, mit dem Boot, ja, direkt. Man kann auch Lido und dann Venedig.
Also wir haben jetzt schon mal mitbekommen, keinesfalls Azzurro, der Himmel, also blau über Ihnen, ganz und gar nicht. Wenn man sich aus der Luft nähern würde, diesem Ort, wie sähe der von oben aus der Vogelperspektive aus?
Ja, das sieht wie eine riesige Fischgräte aus, weil es gibt das typische römische rechtwinklige Muster einer Stadt mit Hauptstraße und hier ist das Corso del Popolo. Das schneidet in zwei die Stadt und dann gibt es die ganzen Nebengassen, die davon ausgehen und das sind wie eine Fischgräte, wie eine große Fischgräte.
Aha. Haben die denn in Chioggia dort auch steinerne Löwen, die den Eingang zum Hafen bewachen?
Ja, und es gibt einer, der besonders berühmt ist. Also dieses Corso führt uns zu dem Piazzetta Vigo und auf der Piazzetta Vigo gibt es eine schöne Säule, eine antike Säule aus Marmor mit einem byzantinischen Kapitell und drauf sieht man, was ist denn das? Ein Tier? Was ist? Das ist tatsächlich ein Leone Marciano, also ein Löwe der Republik Venedig mit Flügeln und mit einem offenen Buch, aber so klein, dass man denkt, oh, nicht so imposant ausstrahlend wie der eigentliche Löwe auf dem Markusplatz. Und ich muss da erzählen, dass damit sind viele Legenden verbunden. Manche sagen, dass der Löwe deswegen so klein ist, weil die Chioggiotti, als sie den bauen lassen haben, so geizig waren und haben einen schlechten Bildhauer genommen, der immer wieder nachkorrigieren, nachbessern musste und deswegen am Ende war der Löwe wahnsinnig klein. Oder andere sagen, dass sie das extra gemacht haben, die Chioggiotti, um Venedig zu sagen, eure Bedeutung ist für uns nichts.
Aber die Venezianer haben Ihnen das ja zurückgegeben, sozusagen in einer recht unverschämten Art und Weise.
Bravo, genau. Also der Löwe wird El Gatto de Chioggia, die Katze aus Chioggia genannt. Und die Venezianer, bis vor wenigen Jahren, kamen mit Booten direkt an den Platz und haben unter der Säule, wo Gatto de Chiosa steht, Fischreste geworfen, um zu sagen zu den Chioggiotti, für eure Katze ihr. Und zu Prügereien, tatsächlich.
Christiana Coletti, Chioggia, ist das eigentlich eine Insel?
Ja, Chioggia ist wirklich es ist verbunden mit dem Festland. Natürlich, es gibt eine Brücke und Autos kommen und natürlich alles. Aber es ist eine Insel in der Seele. Und auch konkret, weil im Laufe der Jahrhunderte haben die Leute untereinander geheiratet, sodass es heutzutage wenige Nachnamen gibt. Es gibt zum Beispiel 8000 Boscolo und 3000 Chiozzo zum Beispiel. Und um dieses Problem zu lösen, weil bis 2009, wenn man jemanden, ja, Roberto Boscolo gerufen hat, haben sie sich 4, 5 Leute umgedreht am Platz. Es gab so viele mit demselben Namen und Nachnamen. Und deswegen, es wurde 2009 extra vom Innenministerium ein Gesetz gemacht, damit die Menschen auch ihr Spitznamen mit in den Namen, auch in den Dokumenten mit einbeziehen können. Und diese Spitznamen sind extrem lustig, weil entweder haben sie mit dem Beruf, das ist auch bekannt, der Familie zu tun, Allegheri, wenn sie Schuster waren und so weiter, Contadin, aber auch mit Charakterzügen. Und am liebsten würde ich unter den vier Spitznamen, die jetzt zu Nachnamen auch gehören, würde ich für mich Bizarro auswählen.
Bizarro?
Das ist klar, was bedeutet. Genau.
Bizarro. Aha. Der bizarre Giacomo sozusagen. Christiana Coletti, ich habe gelernt, in Chioggia selber gibt es keinen Badestrand. Da muss man da einen Kilometer nach nebenan, Sotto Marina. Heißt das, die Leute in Sotto Marina lebten von der Landwirtschaft, wohingegen eben die in Chioggia die Fischer waren. Wir müssen mal ein bisschen springen. Angeblich sind womöglich auch noch die Frauen von Chioggia sehr schön. Was beobachten Sie?
Ja. Das stimmt, sind schöne Frauen, aber natürlich habe ich auch einen Tipp bekommen, damit ich besonders aufmerksam hingucke. Die sind schön und stolz und das ist sozusagen Tradition so, weil die Frauen, da die Männer eben Fischer, wie Sie gesagt haben, waren, vor allem waren die Frauen oft alleine, 10 bis 15 Tagen und sie müssen die Männerrolle auch übernehmen, das heißt stark sein. Glaubwürdig, weil sie manchmal auch das Essen auf Gesicht nehmen mussten, kaufen mussten, um die Kinder zu ernähren. Und sie waren auch schön, weil ihre Männer sie auch sozusagen verwöhnt haben. Die Männer waren 10 Tage, 15 Tage unterwegs mit kleinen, mit Booten, die flach sind. Und viele sind auch im Meer auch gestorben. Es war auch so wirklich ein gefährlicher Job war das. Und als die Männer zurückkamen, waren sie so glücklich, dass sie noch am Leben waren, wobei andere vielleicht gestorben waren, dass sie das Leben feiern wollten. Und deswegen haben sie ihre Frauen verwöhnt, für sie Juwelen gekauft, vor allem aus Gold, und haben alles, was sie verdient haben, mit dem Fisch, mit Essen und Trinken ausgegeben. Und die Frauen konnten so schön aussehen mit den verschiedenen Juwelen.
So ist es wahrscheinlich auch zu erklären, dass es in Chioggia ganz normal ist, dass die Frauen an der Bar sitzen, weil sie ja lange Zeit die Hosen anhatten, heute vielleicht auch noch, und das Sagen haben. Sie haben mir vorher schon einen kleinen O-Ton, wie wir sagen, überspielt von Oriana. Was hören wir? Was erzählt sie uns?
Ja, Oriana erzählt wieder, dass die Männer immer noch einen großen Respekt vor ihren Frauen haben. Und wenn sie sagen, meine Ehefrau hat gesagt, das bedeutet, so wird gemacht und basta, weil was meine Ehefrau sagt, ist Gold. Und dann sagt sie, wir Frauen aus Chioggia sind anständige Frauen, aber wir lieben es, das Leben zu genießen.
Wir hören uns das mal an.
Ancora oggi l'uomo chioggiotto ha nei confronti della donna un rispetto profondo e quando dice mia mugere ha dito, cioè mia moglie ha detto, così si fa e basta. Semo donne da ben e semo donne onorate, ma semo allegre e ne piace da compagnia e vivere ben, viva le chiosotte e viva Chiosa.
Im Juli gibt es immer ein Fischfest dort in Chioggia, hat mir Christiana Coletti, ja, mit der ich hier telefonisch verbunden bin, vorher auch gesagt. Carlo Goldoni lässt da grüßen, eine Komödie, die spielt auch dort. Teilweise wird dann in Dialekt gesprochen. Unterscheidet sich, Christiana, der Dialekt zwischen Chioggia und Sottomarina, obwohl die doch ganz nah beieinander sind?
Ja, vollkommen. Die Distanz ist nur ein Kilometer, aber da die Chioggiotti Fischer waren, mussten von Boot zu Boot sich verständigen. Und deswegen in der Melodie, in der Kadenz des Dialekts, die Vokalen werden in die Länge gezogen. Es ist eine ganz andere Melodie. Und ja, da habe ich auch was mitgebracht, damit wir das verstehen können. Und das ist ein Dialog zwischen zwei Fischer. Der eine Fischer sagt zu dem anderen, hast du schon Fische in deinem Netz? Und der andere sagt, ja, wir haben viele Fische, dann können wir zurück zu unseren Frauen gehen, sie werden sich freuen. In Dialekt.
Toni, hast du tirau su la rede? Hast du chapao pese? Risponde Menego. Ancora andò proprio bene. Torniamo a casa. Le donne le sarà contente.
Danke, Christiana Coletti, dass Sie uns das auch noch gebracht haben. So wissen wir auch ein wenig über die Dialekte Bescheid. Wie sieht's bei Ihnen aus? Geht's zurück nach Venedig oder bleiben Sie noch ein bisschen in Chioggia?
Also, ich sage es leise, damit die Chioggiotti nicht hören. Ich fahre später zurück nach Venedig. Ich habe dort auch ein paar Dinge zu tun.
Ne? Wir verabschieden Sie mit einem Lied, das Sie mir vorher gesagt haben, Canto dei Pescatori. Worum geht es da drin?
Ja, darum geht es, dass Sie sagen, wir können nicht zurück nach Hause fahren, bevor wir nicht genug Fische gefangen haben. Und deswegen versuchen Sie den Rhythmus der beim Rudern und sich also das Gemüt hochzuhalten, glücklich zu bleiben.
So, das hören wir im Hintergrund. Christiana, vielen Dank für Ihren Bericht aus Chioggia. Kommen Sie gut zurück wieder nach Venedig und auf bald dann auch hier wieder im Studio.
Grazie.
Ehi, se non si c'ha pa niente, no, non si torna ca. Senza mangiare, no, non si può tornare. A ca senza mangiare, no, non si può tornare. E ci faremo un'anguea, la spartiremo in tre. E ciao!
Das Lied der Fischer von Chioggia. Nochmal danke an Christiana Coletti, die uns berichtet hat. Wir müssen rasch nach Taiwan. Ich weiß, es ist weit, aber es geht nicht anders. 900 Militärsiedlungen gab es in Taiwan einst. Sie dienten 1949 als Lebensort für fast 2 Millionen Menschen, die von China eben nach Taiwan geflohen waren. Auch am Rande der Industriemetropole Taichung stand einst ein solches Dorf mit hunderten von Häusern. Aber die taiwanesische Regierung wollte das alles abreißen. Bulldozer rückten an. Alle verließen die Häuser. Nur einer blieb. Der Regenbogenoper. Marie Ludwig bringt uns zu ihm.
Wenn in Taiwan die Nacht beginnt, hört man sie schon von Weitem. Die Müllwagen. Angekündigt von allbekannten Melodien wie für Elise von Beethoven oder Weihnachtsliedern in der Adventszeit sammelt die Abfuhr quer durch die Stadt die Überbleibsel des Alltags ein. Dann, gegen 23 Uhr nachts, wird es selbst in der Millionenstadt Taichung im Westen Taiwans ruhiger. Die aberhundert Motorroller sind geparkt, stehen schweigend in Reih und Glied. Die Garküchen am Straßenrand sind geschlossen. Nur die Leuchtreklame an den Hochhäusern blinkt stumm vor sich hin. Und erst wenn alle schlafen, steht einer auf, nimmt Pinsel und Farbe in die Hand und malt. Nicht irgendetwas. Yong Fu Huang verziert Häuserfassaden, vom Boden bis zum Dachgiebel in knallbunten Farben. Und das immer nachts, dann, wenn ihn keiner stört. Heute ist seine Häusersiedlung eine Touristenattraktion, doch vor rund 10 Jahren hatte alles ganz anders ausgesehen.
Am Anfang ging es mir nur darum, das Haus nicht zu verlieren, aber daraus wurde bald mehr.
Huang Yongfu erinnert sich noch gut daran, wie er nach Taichung kam. Er floh als militärischer Gefolge von Chiang Kai-shek zusammen mit rund 2 Millionen Menschen von China nach Taiwan. Chek war Gegenspieler des kommunistisch gesinnten Mao Zedong, der den chinesischen Bürgerkrieg von 1949 für sich gewonnen hat. Nach der Flucht diente Huang 29 Jahre lang der taiwanesischen Luftwaffe, ging schließlich in Rente und blieb in dem Militärdorf wohnen, das ihm von der taiwanesischen Regierung zugewiesen wurde. Einst gab es 900 solcher Siedlungen im ganzen Land, doch mit der Expansion der Städte mussten die meisten Militärdörfer für neue und größere Bauten Platz machen. So kam es, dass auch vor Huangs Dorf damals vor 10 Jahren die Bulldozer standen.
Diese Siedlung sollte eigentlich ein Park werden. Zahlreiche Häuser wurden schon abgerissen, aber Opa, der wollte nicht gehen. Er wollte seine Siedlung beschützen und hat einfach damit angefangen, die Häuser zu bemalen. Er wollte die letzten Erinnerungen seines Dorfes bewahren.
Ding Yiwei ist Manager des bunten Dorfes geworden. Er nennt Huang, wie auch alle anderen hier in Taichung, den Regenbogen-Opa oder auch einfach nur den Opa. Dass dieser sein Zuhause und zeitgleich auch die Geschichte der Militärdörfer mit dem Pinsel verteidigte, hat nicht nur ihn aufmerksam werden lassen. Auch die ansässigen Kunststudenten unterstützten den friedlichen Häuserkampf und demonstrierten mit Opa Huang für den Erhalt des Dorfes.
Ich sprach dann mit den Behörden, setzte mich für Opa ein, ich verlangte, dass die Bulldozer den Ort verlassen und dann irgendwann waren wir so viele und haben die Regierung endlich überzeugt. Das Dorf darf bleiben, für immer.
Wei ist stolz auf die bunte Farbewelt, die Huang zwischen den 11 der einst 300 Häusersiedlungen geschaffen hat. Zwar sind sie inzwischen fast alle unbewohnt, bis auf eines, in dem wohnt der inzwischen 96-jährige Huang immer noch selbst. Tagsüber, wenn um sein Häuschen hunderte Touristen herumwuseln, sitzt er an einem Tisch am Souvenirshop und schaut ihnen dabei zu, wie sie vor seinen Malereien stehen, grinsen, Peace-Zeichen und Kussmünder formen und ihre Selfies machen. So auch eine junge Taiwanerin, die ihren Freundinnen das Dorf zeigt. Sie kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Ich finde es toll, was der Regenbogen-Opa hier erschaffen hat. Die Menschen, die hierher kommen, sind glücklich, weil einem die bunten Farben so entgegenstrahlen. So, I like it. It's amazing. Ich finde den Ort einfach klasse, denn wo gibt es so etwas schon? Im Zentrum findet man so einen Ort bestimmt nicht. Wir lieben es hier.
Wenn Besuch kommt, fährt sie deshalb oft aus der Hochhausstadt heraus und sorgt für knallbunte Erinnerungsfotos. Denn eine farblose Fläche, die gibt es in Opas Regenbogenwelt nicht. Zumindest dort nicht, wo Huang mit seinem Werk fertig ist. Erst wenn vom Boden bis zum Giebel alles mit Schnörkeln, Punkten und folkloristisch anmutenden Motiven verziert ist, ist er zufrieden. So soll seine Kunst sein. So hat er es einst von seinem Vater als Kind gelernt.
Wenn ich es jetzt mit professioneller Kunst vergleiche, ist seine Kunst eher laienhaft, abstrakt und kindlich anmutend. Aber ich finde es gut, dass er so einen Ort erschaffen hat.
So sieht es ein anderer Besucher. Er und seine Frau erkennen viele Symbole der chinesischen Kultur wieder. wie den Tiger und charakteristische Schriftzeichen. Zusammen erzählen die Motive fast eine Art Märchen. Denn betritt man Huangs Regenbogendorf, vereinen sich Tierwesen, klassische Ornamente und auch Alltagsstars aus dem Fernsehen zu einer Geschichte. Eine Geschichte, die ein kleiner, hutzeliger Mann mit strahlend blauen Augen malt, der inmitten seiner Kunst Tag ein, Tag aussitzt, wie in einer beliebten Dauerausstellung. Eintritt zu nehmen, daran hat Huang jedoch noch nie gedacht. Er freut sich einfach, nicht mehr alleine in seinem Dorf zu sein. Ans Aufhören will er gar nicht erst denken.
Es gab nie wirklich eine Zeit, in der ich keine Lust hatte zu malen. Ich wache jeden Morgen auf und dann fange ich an. Das ist wirklich meine Leidenschaft und hält mich jung. Es fließt einfach aus mir heraus. Meine Kunst entsteht eher zufällig, spontan. Ich nehme die Menschen aus meiner Umwelt als Inspiration.
Vom Soldaten zum Hausbesetzer zum Touristenmagnet. Die Geschichte vom Regenbogenoper ist eine, die hier in Taichung die Herzen erwärmt. Und auch Opa Huang weiß, dass seine Geschichte eine besondere ist.
Ich bin so stolz, Regenbogenoper genannt zu werden. Es ist wie eine weitere Identität. Und es gibt keinen anderen, der so genannt wird. Es gibt nur mich.
Der Regenoper von Taichung, eine schöne, anrührende Geschichte. Marie Ludwig hat sie uns gebracht.
Tam lahang gong gong ta kalang selak teta velak ki an kulie arasta sogi salita ami kui arasta akasya rasata chika wese pite tata loka Akatay chika kulih ka Chuk may mao mustaw paula Wahon dan ham lahang lama Aiya tahari kun Hiya kor na main sunata Aning sukukin kesan taga Iha tam sariak asya Vlekaw lekaw da semersum, semersum ilungan ta Lahi ta pa hakaski Lahi ta pasayake, anay ta pangalo Kasya kupis kehan ta ita inigamutan ko kalang ta
So, wir warten ein bisschen auf unsere Leitung auf den Bodensee, muss man sagen, denn auf der Fähre Romanshorn ist Thomas Wagner und will uns ein bisschen erzählen vom Jubiläum der Seelinie, 150 Jahre, bis es soweit ist. Wer verreist, der weiß, mit dem menschlichen Gedächtnis verhält es sich im Prinzip wie mit der Deutschen Bahn. Es ist nicht immer hundertprozentig drauf Verlass. Andererseits, selbst wenn die Bahn zu spät kommt, so schnell kommt beim Schienenunternehmen nichts weg. Also Gegenstände, die eilige Reisende beim Aussteigen vergessen. Man staunt nicht schlecht, was Menschen so im Reisefieber alles in den Zügen liegen lassen. Von den Notenblättern einer Opernsängerin über das Surfbrett bis zur Zahnprothese. Nicht weniger als 250.000 Fundstücke aller Art sammelt die Bahn jedes Jahr ein.
Auch wenn die Besitzer ihren Verlust nicht umgehend melden, geht nicht gleich alles über die Wupper, sprich endgültig verloren, sondern landet in Wuppertal, im zentralen Fundbüro der Bahn. Für den langjährigen Leiter Udo Feld und seine Mitarbeiter gibt es dann jede Menge zu sortieren, trudeln im Monat doch immerhin über 6.000 Beweisstücke für Vergesslichkeit aus allen Winkeln der Republik ein. Mit Fahrrädern oder Flachbildfernsehen kennt man sich aus, aber bei manchen Gegenständen müsse man sich erst einmal schlau machen, um was es sich handelt, sagt Udo Feld.
Wir haben einen Turbidimeter, das ist so ein Wasseranalysegerät. Es gibt nichts, was wir nicht haben.
Ohne dieses teure Gerät aus dem Zug zu steigen, fielen für den schusseligen Fachmann die nächsten Analysen zwangsläufig ins Wasser. Und was da in Wuppertal alles an herrenlosen Instrumenten lagert, dafür fehlen einem einfach die Töne.
Das geht los von einer schönen Trommel. Wir haben Gitarren, wir haben Querflöten, wir haben Blockflöten, Posaunen, Violinen, Geigen. Wir haben gesamtes Orchester. Nur die Spieler fehlen.
Bedauert Udo Feld mit einem Schmunzeln. Bei anderen Gegenständen zeigt er sich dagegen erleichtert, dass der Inhalt fehlt.
Ja, das ist ein Tierkäfig, eine Hundebox. Die ist relativ groß, war Gott sei Dank auch ohne Hund.
Unter dem Aspekt darf man aufatmen, dass Eltern beim Aussteigen wenigstens ihre Kinder mitgenommen und nur die Kindersitze vergessen haben, die sich ebenfalls im zentralen Fundbüro in Wuppertal befinden. Aber was heißt hier schon Fundbüro? Das ist bei 1400 Quadratmetern, verteilt auf über 3 Etagen, die pure Untertreibung. Hier kann man sich zwischen der Abteilung liegender und hängender Kleidung leicht verlaufen. Liegend, das sind zig hundert Wollmützen, Handschuhe und Schals, die bevorzugt im Winter die Regale füllen. Hängend ist die Jackensaison von Mai bis Mitte November. Und zwischendrin die Abteilung für Fahrräder, Handys und Laptops sowie diverses. Wie etwa Skateboards, Surfbretter und Nachweise dafür, dass auch Premiumkunden mit der Bahn fahren und dennoch ihre sperrigen Utensilien aus dem Auge verlieren.
Das ist eine komplette Golfausrüstung mit 2, 4, 6 Schlägern. Aber wir konnten keine passende Verlustmeldung finden.
Auch nicht für 400.000 Euro, die in Plastiktüten steckten. Die flossen herrenlos letztlich in die Staatskasse. Ein gutes Dutzend Mitarbeiter in Wuppertal bemüht sich in detektivischer Kleinarbeit, die Besitzer der gestrandeten Fundstücke zu finden. Bei den Laptops gelingt das fast in 90% der Fälle. Kein Wunder, dass man darauf stolz ist. Ansonsten kommen die nicht vermittelbaren Gegenstände nach 70 Tagen unter den Hammer, werden versteigert. Von Ausnahmen abgesehen, bedauert Udo Feld mit hörbarer Ironie.
Wir hatten auch schon mal einen guten Kilo Koks. Hätte ja auch mein Versteigerungserlös ganz nach oben gebracht. Aber nein, das geht natürlich direkt an die Polizei.
Und natürlich kommt nicht alles unter den Hammer von Auktionator Walter Schneider, was in retournierten Koffern steckt. Da schaut man sicherheitshalber erstmal hinein, betont Udo Feld.
Wir passen auf, dass dort keine schmutzige Unterwäsche oder Drogen oder Waffen oder kaputte Sachen, verschlissene Kleidungsstücke oder sonst was kommt bei uns nicht zur Versteigerung.
Im Grunde eigentlich Wundertüten, also bereinigte Kofferinhalte, denn die Ersteigerer können nicht ahnen, was die Fundbüromitarbeiter darin alles aus anderen Koffern mit hineingepackt haben. Allerdings weiß ein alter Hase wie Auktionator Schreiner sehr genau, was er mit dem Inhalt für die Bahnkasse herausholen kann.
Ich bin viel auch in der Stadt unterwegs und gehe einkaufen, shoppen und da sieht man dann die Preise draußen. So, wenn man dann selber hier arbeitet und packt aus, dann sieht man schon, ist das ein Lacoste, ist das ein normales T-Shirt von Kick oder sowas, sind das exklusive Uhren, sowas kann man schon erkennen.
Bei bestimmten Fundstücken gewährt Fundbürochef Feld jedoch zeitlich eine Gnadenfrist. Bei sogenannten Treibern wie Plüschteddys, die er als Vater selber kennt.
Die treiben die Eltern manchmal in den Wahnsinn und dann kümmern sich die Eltern drum, dass dann vielleicht doch noch zurückgegeben wird. Deswegen sind wir hier mit der Verwertung etwas vorsichtiger. Sie können es zwar neu kaufen, aber so ein Ding muss immer riechen, schmecken und muss sich anfühlen. Und das weiß das Kind. Und wenn sie dann versuchen, das Kind zu veräppeln, dann kommt da nichts bei raus.
Um im Bild zu bleiben. Bei älteren Bahnkunden kommt auch oft nichts bei der Suche heraus, obwohl die eigentlich früh gemerkt haben müssten, was ihnen abhanden gekommen ist.
Zahnprothesen und Beinprothesen, das ist ja also nicht kurios. Man wundert sich nur, wie die Leute dann im Speisewagen sitzen und nicht merken, dass die Zähne nicht drin sind.
Nach dem Rundgang durch das Fundbüro und der Vielzahl der gesichteten Gebisse steht es mir natürlich nicht zu beurteilen, ob das nur an der Vergesslichkeit der Bahnreisenden oder womöglich auch an der Qualität der in der Bahn servierten Gerichte liegen könnte. Nur, was Menschen alles in der Bahn liegen lassen, das spricht auch Bände darüber, unter welchem zeitlichen Druck man bei Reisen steht, egal ob im Nah- oder Fernverkehr.
Die Hinterlassenschaften der Bahn. Klaus Deuse hat sich dort umgesehen. The Train, I'm On.
If you see the train I'm on, wave to me goodbye. But don't you see no tears on account of me. You know I hate to see you cry. Sometimes the train sounds lonesome. Sometimes it sounds soft and low. But every time I hear an old train whistle blow, it always makes me want to get up and go. About me, I should ever cross your mind. Remember, I'm a coming back for you. Oh, it's only a matter of time. If you see the train I'm on, but don't you shed no tears on Caroline. Oh, I hate to see you cry.
Irgendwie bringt der Regen in Deutschland und in Italien heute irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Christiana Coletti hat gerade nochmal angerufen, die ist unter dem Regenschirm und es prasselt wirklich auf sie hernieder. Wir haben schon gedacht, dass unsere Sprechverbindung auf den Bodensee auch irgendwo untergeht. Aber nein, sie geht jetzt in irgendeiner Weise. Ich muss ein bisschen ausholen. Sie gilt allmählich schon als ältere Dame der Bodenseeschifffahrt. Die Autofähre Romanshorn, Stapellauf 1958, fährt zwischen dem deutschen Friedrichshafen und dem schweizerischen Romanshorn hin und her. Aber am Anfang, und damit kommen wir dann zum Besonderen dieses Schiffes, war die Romanshorn gar keine Autofähre, sondern sie transportierte Eisenbahnwaggons über den Bodensee. Und diese sogenannte Seelinie, die gibt es seit diesem Wochenende genau 150 Jahre lang. Allerhand los auf dem See. Wo was los ist in dieser Region, ist Thomas Wagner. Und der möchte wahrscheinlich genauso mich jetzt hören. Thomas, wie sieht's aus?
Und ich höre auf nicht hoher See, sondern auf dem hohen Bodensee. Und wir sind ja in der Tat auf der Autofähre Romanshorn. Und ich bin aber nicht alleine hier, es sind viele, viele Leute, die dieses Jubiläum trotz des ein bisschen widrigen Wetters feiern, direkt auf dem Schiff. Und neben mir steht einer, Manfred Sauter, ein Häfler, einer, der sich in der Geschichte der Region auskennt. Alter wird nicht fragen, 80 plus kann man aber sagen, und deswegen erinnert sich gut an diese Zeit. Aber mal ganz aktuell, haben wir die berühmte Handbreit Wasser unter dem Kiel. Wie tief ist es denn hier gerade?
Ja, wir sind ungefähr in der Gegend von 2.252 Meter.
Das ist die tiefste Stelle des Bodensees.
Die tiefste Stelle des Bodensees, 252 Meter.
Und jetzt hat das Ganze ja noch ein paar Besonderheiten. Wir sind nämlich gleichzeitig auch an der breitesten Stelle des Bodensees, so in dem Dreieck zwischen Friedrichshafen, also das ist die deutsche Seite, dann Romanshorn, das ist die Schweizer Seite. Und gerade fahren wir nach Bayern, nach Lindau. Also wie breit ist es denn hier, so Pi mal Daumen?
Ja, circa 14 Kilometer.
Aber der Anlass ist ja, wie gesagt, 150 Jahre gibt es diese Verbindung. Am Anfang standen Eisenbahnwaggons und das muss man ein bisschen beschreiben. Auf dieser Fähre, da steht nämlich heute zur Feier des Tages noch ein alter Eisenbahnwaggon und darauf steht das Wort Trajet. Was heißt Trajet?
Genau, das ist Trajekt, habe ich ja gesagt. Ja. Und zwar ist das der Transport von Eisenbahnwaggons zwischen Friedrichshafen und Romanshorn. Das war lange Zeit, viele Jahre. Und ich kenne noch mein Vetter, der hat als Lokomotivführer diese Waggons auf die Fähre geschoben und wieder von der Fähre runtergeholt.
Und wir haben ja gesagt, Manfred Sauter, 80 plus, Wie hat man das denn damals so erlebt als Jugendlicher, als Kind, als da tatsächlich noch Eisenbahnwaggons auf ein Schiff transportiert worden sind und dann über den Bodensee sozusagen in den Nebel hinaus weggeschippert worden sind?
Das war eine ganz interessante Sache. Vor allem, wenn es wenig Wasser hatte, und dann war die Fähre weit unten und die Rampe, die ging runter. Und das gab immer Motrumpler, bis der Güterwagen auf der Fähre war. Und beim Rausziehen war das Gleiche. War aber sehr interessant, das für uns Buben zum Zuschauen.
Und mittlerweile ist der Vater erwachsen geworden. Aber er hat mir vorhin, als wir hier auf das Schiff gegangen sind, hat er mir ein altes Schwarz-Weiß-Foto gezeigt. Und dieses Schwarz-Weiß-Foto, das zeigt den Fähreanleger in Friedrichshafen. Der sieht so ein bisschen aus wie eigentlich heute auch noch. Aber das Foto ist ganz, ganz alt. Da steht eine junge Frau mit einem Kinderwagen drauf, die da gerade in Richtung dieser Fähre läuft. Einer dieser Fähren, auf der wir jetzt gerade sind. Und wer war in diesem Kinderwagen drin?
Ich war nicht im Kinderwagen drin, ich war 2 Jahre alt und habe den Kinderwagen gekauft.
Oh, Entschuldigung.
Und von dort aus haben wir genau die Fähre gesehen und auch den Fähreanleger und die Hebeanlage. So war das auch damals.
Nun ist es ja eine Verbindung zwischen dem deutschen Ufer und dem Schweizer Ufer, zwischen der Europäischen Union und einem Land, das schon außerhalb der Europäischen Union liegt. Wie wichtig ist diese Verbindung heute? Wie kann man so ein bisschen die Nachbarschaft hier am Bodensee zwischen der Schweiz und Deutschland?
Ja, das ist eine Verbindung und ich würde mich freuen, wenn heute noch die Eisenbahnfähre wäre, denn das war eine super Verbindung und die Waggons, die waren natürlich weg von der Straße. Und ansonsten sind wir, ist eine Verbindung zwischen der Schweiz und Deutschland und wir mögen die Schweizer und ich glaube, die mögen auch uns. Und das ist eine super Verbindung über den See hinweg.
Ja, jetzt waren wir ja gerade in Romanshorn am Hafen und das war witzig. Da haben uns ein paar Schweizer erzählt, nicht weit weg von Romanshorn, da hat es vergangene Nacht geschneit. Also das kam ja wirklich der Winter wieder zurück. Und man muss ja erzählen, wir stehen hier an Deck draußen auf der Romanshorn. Mittlerweile kein Niederschlag mehr. Es kam sogar heute Morgen ein bisschen die Sonne durch, aber es ist ein bisschen zugig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen rein hier, weil da wird gefeiert. Wir werden jetzt gleich ein bisschen, es wird gleich ein bisschen laut werden. Wir werden Musik hören, denn wir haben hier ein Salonorchester. Ja, vielleicht bleiben wir doch ein bisschen hier an der Eingangstür stehen, weil hier geht es turbulent zu. Es wird gefeiert, 150 Jahre Seelinie, Trajektverkehr. Das muss ich noch ein bisschen üben zwischen Friedrichshafen und Romanshorn.
Thomas Stopp, Wagner.
Herr Stopp, schade, dass du so weit weg bist.
Ja, Thomas Wagner, ich muss mal kurz mal rein. Es geht jetzt ein bisschen turbulent zu. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, alles ganz gut zu verstehen. Das Wichtigste haben wir verstanden, nämlich dass sich die Deutschen und die Schweizer gut verstehen. Die Tonqualität nach Taiwan war gerade wesentlich besser als die da unten nach Friedrichshafen und nach Romanshorn. Thomas Wagner, gibt's noch was ganz, ganz wichtig ist, Sie uns das unbedingt auf den Weg mitgeben wollen, weil ansonsten fürchte ich, dass wir die sonntägliche Ruhe ein bisschen stören durch unsere schlechte Tonqualität.
Naja gut, also die schlechte Tonqualität hängt damit zusammen, dass wir hier mitten auf dem Bodensee sind und 3 GSM-Netze auf uns einstrahlen, das Schweizer, das Österreichische und das Deutsche und irgendwie mittendrin, da überstrahlen die sich ein bisschen, das mag damit zusammenhängen. Wir sind halt international unterwegs, auf dem Bodensee mittendrin.
Genau, mitten und das auf der Romanshorn. Vielen Dank, das Wichtigste haben wir mitbekommen, Thomas Wagner. Vielen Dank, dass Sie sich diesem Experiment ausgesetzt haben, vom schwimmenden Schiff aus zu senden. Nicht immer funktioniert das technisch. Wir sind ja da meistens sehr, sehr verwöhnt. Aber wie gesagt, das Wichtigste haben wir mitbekommen. Herzlichen Dank auch Ihrem Gesprächspartner. Gehen Sie ein bisschen feiern unter Deck und hoffentlich kommen dann die Sonnenstrahlen noch ein wenig deutlicher durch. Danke, Thomas Wagner. Wiederhören. Hören zum Bodensee.
Keine Rose, keine Nähe. Spiegel ins Herz hinein, damit du kannst sehen, wie treu ich es mein, wie treu ich es mein. Der Spiegel wird es weisen, es ist nichts darin als Liebe und Treue und ehrliche Sinn und ehrliche
Fundbüro der verlorenen Herzen liegen sie alle zum Abholen bereit. Nicht jeder kann Verluste verschmerzen in seiner tragischen Liebeskrisenzeit. Holt bitte eure Herzen hier wieder ab, ihr braucht sie noch zum Leben. Wer die Liebe schon aufgibt vorab, für den wird es nur triste Dinge geben. Verlorenes Herz kann man wiederfinden, man muss nur nach ihm hier fragen. Wenn passende Herzen sich finden, haben Sie sich ja so viel zu sagen. Norbert Wittke, Fundbüro der verlorenen Herzen.
Ja, verlorene Herzen waren nicht zu finden im Fundbüro der Deutschen Bahn, aber es war uns trotzdem wichtig, Ihnen dieses Gedicht zu bringen. Das Reisenotizbuch schlägt zu für heute. Ich bitte, die schwierige Tonqualität zu entschuldigen. Nächste Woche wird es auf jeden Fall besser. Ganz auf sich allein gestellt wanderten die 22-jährige Franziska und ihr Freund Felix durch den Westen der Mongolei. Ihr Weg führte sie mitten ins Nirgendwo. Eine ganz interessante, spannende Geschichte. Und eben diese Franziska Bär, die da gewandert ist, die erwarte ich nächsten Sonntag hier im Studio zum Gespräch und einige andere Dinge, die wir Ihnen noch vorbereiten. Ich wünsche Ihnen helle Tage, auch wenn es regnet. So heißt dieses Stück, das Sie da hören. Reinhard Börner spielt. Andrea Stopp war am Mikrofon und grüßt aus Köln.